Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Einen schönen guten Abend aus dem Vorgebirgsstudio Merten. Heute bei uns im Programm der Verein Förderkreis Historisches Walber Berg e.V. und natürlich am Schluss noch einige Tipps aus der Region. Am Mikrofon Werner Großheitel aus Alft. Der Förderkreis Historisches Walber Berg e.V. hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die historischen Geschehnisse in und um Walber Berg allen Interessierten verständlich zu machen. Walber Berg mit seiner Geschichte gehört vermutlich zu den historisch interessantesten Orten im gesamten Vorgebirge. Im Studio Merten informieren die Vorstandsmitglieder Engelbert Wirz, Jon Stück und Herbert Kessler vom Verein Förderkreis Historisches Walber Berg e.V. über ihre Aktivitäten im Gespräch mit Otto Ganser und Gundi Konopka. Aber zuvor noch ein Hinweis. Dieses Gespräch wurde vor der Entscheidung der neuen Nutzung des Walberberger Klosters aufgezeichnet.
Ja, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ich freue mich, dass ich wieder interessante Studiogäste habe. Es wurde gerade schon angekündigt, um was es geht. Und dieses Thema in Walberberg ist für viele bestimmt ein ganz spannendes, vor allen Dingen für die Walberberger, aber vielleicht auch für das übrige Vorgebirge oder unsere anderen Zuhörer, die natürlich vielleicht mit Walberberg auch das Kloster verbinden oder vieles andere, was ja leider ein jähes Ende gefunden hat im vergangenen Jahr. Aber das soll jetzt erstmal nicht unser Thema sein, sondern eben die Historie von Walberberg zu bewahren, zu ergründen. Und ja, da hat sich auch jetzt ein Verein gegründet. Und Herr Wirz, Sie sind nicht nur Ortsvorsteher von Walberberg, Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender dieses Vereins. Sie haben den Förderkreis Historisches Walber Berg initiiert. Wie kam es dazu, Herr Wirz?
Ja, wir haben ja, unser Ort hier ist einer der mitgrößten Orte am Vorgebirge, aber auch von der Historie her ist das ein Ort, der sehr viel zu bieten hat. Wir haben sehr viele Denkmäler in unserem Ort. Das fängt mit der Kitzbrüch an, das geht über die Fachkirche bis rüber zur Rheindorf-Borch, das Dominikanerkloster, ehemalige Dominikanerkloster. Dann haben wir an größeren Sachen den Römerkanal und noch sehr viele ältere Häuser in Walberberg. Jahrzehnte sind bei uns diese Sachen auch niedergeschrieben worden von der Historie, von Düffel, Herrn Tück, Herrn Düffel. Dann haben wir den Herrn Berg und noch einige Leute, die das niedergeschrieben haben. Dann die große Sache mit dem Herrn Lowey, Fakten und Taten von Walberberg. Und das haben wir uns gedacht, das kann es nicht sein, dass wir diese Sachen nur jetzt im Moment niederschreiben. Die sind in den Jahren niedergeschrieben worden. Und ich denke, man muss sehen, dass das fortgeführt wird und weitergeführt wird. Gerade für so einen historischen Ort, dass man diese Unterlagen weiter inszeniert und weiter verfolgt. Das war der eigentliche Grund für diese Sachen. Wir haben schon im Ort sehr viele Sachen gemacht mit historischen Rundgängen und so weiter. Im Hexenturm waren wir drin und ja, alles diese Sachen. Wir haben unsere Straßennamen teilweise nach den historischen Sachen schon in Walberberg benannt. Und alles diese Sachen, das kann es nicht sein, dass das nur jetzt oder von früher war, sondern wir müssen, denke ich mir, in die Zukunft schauen, dass diese Sachen festgehalten werden. Und deshalb ist diese Gründung des Vereins. Diesen Verein haben wir gegründet im vergangenen Jahr.
Ja, genau, da komme ich nämlich jetzt drauf. Der Verein ist also praktisch jetzt erst ein paar Monate alt.
Ja.
Aber ich komme ja selbst aus Walberberg und ich weiß, dass dieser Verein in den letzten Monaten schon unheimlich rührig war. Welche Aktionen genau sind da mittlerweile im Verein gestartet worden, beziehungsweise durchgezogen worden?
Ja, vielleicht machen wir mal hier die Runde. Herr Kessler?
Ja, vielleicht darf ich mich da kurz einbringen. Und zwar hatten wir insbesondere, nachdem wir ja dann Ende Mai den Verein gegründet hatten, einen ersten großen Auftritt im September. Also im September war für uns also wirklich ein ganz harter Monat, weil da war zum einen Tag des offenen Denkmals, wo wir zum ersten Mal wieder seit sehr langer Zeit die Gelegenheit hatten, den Hexenturm zu besichtigen, weil der ist ja Ende 2006 stark renoviert worden, denn es hatten sich Baurisse an dem Objekt gebildet. Es war zwar nicht einsturzgefährdet, aber es musste dringend was gemacht werden. Und da hatte die Bezirksregierung Köln etliche Mittel eingesteckt, um den wieder, naja, ich sag mal, hausfähig zu machen. Das heißt, man konnte ihn besichtigen und zusätzlich wurden Ebenen eingezogen, denn der Turm hatte lange Zeit keine Zwischenebenen, sondern war auf seiner Höhe von 21 Metern quasi durchgängig. Und jetzt sind drei Zwischenebenen eingeführt worden. Zwei Ebenen davon sind für die, ja, ich sag mal, Allgemeinheit bedingt zugänglich und eine Ebene hat man für den Vogelschutz vorbehalten. Aber wir hatten halt einfach im September am 9.9. die Möglichkeit gehabt, auch Interessierte in diesen Turm zu führen und wir hatten schon gedacht, dass es mit Sicherheit ein großes Interesse gibt, ja, den Hexenturm noch von innen anzuschauen, aber womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass das Interesse so groß war, weil wir hatten auch Flyer drucken lassen, so mit einigen historischen Informationen zum Hexenturm und waren dann mutig davon ausgegangen, lassen wir mal 250 Stück drucken. Wenn wir ein paar übrig halten, ist es nicht so schlimm. Der Tag war gerade mal zur Hälfte rum, da waren leider unsere Flyer weg. Von daher sieht man, dass das Interesse einfach da ist.
Und das Interesse, Entschuldigung, ja, das muss ich ja doch mal unterbrechen. Ja, das Interesse war natürlich sehr groß. Liegt das vielleicht auch an dem Namen Hexenturm? Vielleicht haben die Leute gedacht, na, ob das da vielleicht ein bisschen unheimlich drin ist.
Also das mit Sicherheit. Wer das Bauwerk von außen sich anschaut, merkt schon, obwohl es ja nun schon sehr alt ist, also gut 850 Jahre auf dem Buckel hat, ist es doch sehr imposant. Und wenn man sich das dann von innen anschaut, weil sowas von außen zu sehen ist ja schön und gut, aber sowas von innen besichtigen zu dürfen, das letzte Mal, wenn ich da richtig informiert war, war bestimmt 10, 15 Jahre her, dass man mal reinschauen konnte, aber das alles noch ohne Ebenen, ne? Und vor dem Hintergrund Hexenturm, da kam natürlich auch bei den Besichtigungen immer die Fragen dazu, wie kam es überhaupt zu dem Namen Hexenturm als solches? Und weil Hexen sind da ja nie gefangen gehalten worden, man hat auch in Walberberg nie eine Hexe verbrannt. Also das Ganze hat wohl mit der Rheinromantik zu tun. Man hatte ja 1800 den Hexenturm als solches ja veräußert an diverse Interessenten. Und da war unter anderem auch ein Herr dabei, der das wahrscheinlich touristisch etwas erschließen wollte, so im Zuge der Rheinromantik. Und wir gehen davon aus, weil 1817 war es zum ersten Mal als Hexenturm auch schriftlich erwähnt worden, dass das im Zuge dieser quasi Rheinromantik dann zu diesem Namen Hexenturm kam und damit dann auch zu diesen ganzen Geschichten. Und um den Hexenturm.
Herr Wirtz, Sie wollten noch
ja,
sagen.
Ja, zu dem Hexenturm, eine kleine Episode möchte ich mal erzählen. Und zwar, ich denke, sind ja glaube ich 300 Leute sind da, über 300 Leute sind da bei der Führung mit dabei gewesen. So viele Führungen sind da gewesen.
Bei dem ersten Termin,
und ja. Ich denke, das ist, weil die Wauerberger einfach den Drang dazu hatten, weil die Jahrzehnte nicht in den Hexenturm reinkamen. Wir als Kinder, 1942 bin ich in die Schule gegangen. Ja, wenn wir im Hexenturm waren, als Kinder unten an der Eingangstür, da war die noch nicht verschlossen, dann, und man wurde geschnappt vom Pastor oder von den Lehrern, dann musste man hundertmal schreiben, wir dürfen nicht in den Hexenturm gehen. Ja, und da stehen jetzt noch in den Wandmalereien, stehen aus unserer Klasse stehen noch die Namen oben in den Ecken, wo wir dann unsere Schermstücke getrieben haben.
Ich möchte mal kurz Herrn Tück ansprechen. Sie haben noch gar nichts gesagt konkret. Sie haben ja damit auch ganz viel zu tun mit der Historie von Walberberg und Ihr Vater hat da ganz viel geschichtlich dazu beigetragen.
Ja, mein Vater war von 1950 bis 1972 Schulleiter der damaligen noch Volksschule und späteren Grundschule und hat in dieser ganzen Zeit sich sehr darum bemüht, die historischen Belange Walberbergs aufzuarbeiten. Vor allen Dingen hat er sich darum bemüht, die zahlreichen Bodenfunde systematisch zu sammeln. Er hat also in der Schule teilweise den Schülern gesagt, wenn eure Eltern oder ihr was findet auf den Äckern, bringt das einfach mal mit und dann guckt mal, was das ist. Und daraus ist also eine riesige Sammlung entstanden, die dann, als mein Vater pensioniert wurde, 1977 in Zusammenarbeit mit dem damaligen Pfarrer Pater Bertram in den neu gebauten Kirchturm wanderte und da jetzt seit gut 30 Jahren leider ein etwas stiefmütterliches Dasein fristet, weil er von der Zugänglichkeit sehr schwierig ist und bisher auch sehr wenig sich da weiter drum gekümmert wurde. Und im Rahmen unserer Gründung des Förderkreises Historisches Weilber Berg wollen wir also die Betreuung dieses Schatzes etwa übernehmen.
Ja, Herr Tück, Ihr Vater hat ja eine ganze Menge gesammelt, wie wir eben gehört haben. Was zum Beispiel hat Ihr Vater wo gefunden oder was ist ihm zugetragen worden, was andere gefunden haben? Sind das ganze Stücke, sind das Teilstücke, sind das Keramiken, sind das Knochen? Was kann man sich darunter vorstellen, was Ihr Vater gesammelt hat in so vielen Jahren?
Also das fängt an mit Funden aus der Steinzeit. Weilber Berg war also seit der Steinzeit ein begehrter Wohnort aufgrund der günstigen Lage hier. Und ober zwischen Rheindorfer Burg und Bergerssee hat man also an ziemlich konzentrierter Stelle mehrere Steinbeile gefunden. Und die sind teilweise vom Rheinischen Landesmuseum in Kopie dann hergestellt worden und wieder zur Verfügung gestellt worden. Es sind also einige Steinbeile in dieser Sammlung drin. Dann, weil bei Berg ist ja ein sehr bedeutender römischer Wohnort auch gewesen, nicht nur wegen der römischen Wasserleitung, sondern es gab hier zahlreiche römische Villen, die sogenannten Villae Rusticae. Und von daher gibt es natürlich an Bodenfunden auch römische Dinge, wie zum Beispiel Ziegel, Dachziegel, Bodenfliesen, die sind auch in der Sammlung erhalten.
Ja, wo wurden die aber zum Beispiel gefunden? Hat Ihr Vater das dokumentiert, wo das hergekommen ist?
Zum größten Teil hat er die Einzelfunde dokumentiert und nach einer Kartei, die auch offiziell so im Rheinischen Landesmuseum funktioniert, mit genauen Ortsdaten, Funddaten in einzelnen Karteikarten dokumentiert, sodass man also sagen kann, wo diese einzelnen Funde konkret gefunden wurden. Neben den römischen Funden ist dann der größte Teil aus dem frühen Mittelalter keramische Funde. Weilber Berg war ja neben Brühl und Bardorf ein Zentrum der frühmittelalterlichen Keramikproduktion, die weit über Europa gehandelt wurde. Es war also nicht nur hier ein für den Ort wichtiger Produzent von Keramik, sondern diese Keramik wurde bis nach Nordeuropa gehandelt. Und es gibt also, mein Vater hat dann diese zahlreichen Bodenfunde, teilweise natürlich größtenteils in Scherben, aber in Einzelteilen sind auch einige erhaltene, zusammengesetzte Gefäße dann in dieser Sammlung ausgestellt. Und ein dritter Teil umfasst dann eine Keramik, die im Umfeld von Weilber Berg bekannt wurde, eben Brühler und Frechinger Keramik.
Ja, da fällt mir jetzt gerade so eine Schlagzeile aus einer hiesigen Tageszeitung ins Auge. Der Zahn des Mammuts liegt in der Kirchturmsspitze. Und was hat es damit auf sich?
Es liegt eine kleine Absplitterung eines Mammutzahns in der Länge von wenigen Zentimetern, so, die aber wohl von Prähistorikern als aus dieser Zeit identifiziert wurde und die Presse hat daraus dann den Zahn des Mammuts gemacht.
Ja, man denkt dann immer, das muss ein riesiges Stück sein, wenn man an Mammut denkt.
Es sollte kein Hinweis darauf sein, dass der Mammut so groß war und dann aus lauter Verzweiflung in den Turm gebissen hatte, weil der Turm war da noch gar nicht vorhanden.
Was macht man jetzt zum Beispiel, wenn man durch Weilber Berg geht, guckt auf den Acker und sieht irgendwie historisch aus? Zum Beispiel ist es mir gegangen vor ein paar Jahren, ich habe so ein Steinbeilchen gefunden, war zwar leicht beschädigt, aber ich habe das jetzt noch zu Hause. Wäre das jetzt angebracht, zu Ihnen zum Verein zu kommen? Herr Kessler, soll ich Sie mal ansprechen?
Gerne, also angebracht wäre es mit Sicherheit. Ich meine, Sie haben damit keine Straftat begangen.
Ja, das normalerweise, ich ja wohl hoffen.
Normalerweise meint man ja immer, wenn man ein Relikt aus der Vergangenheit gefunden hatte, wäre man verpflichtet, das alles abzugeben. Dem ist natürlich nicht so. Aber es ist für die Historie natürlich sehr interessant zu wissen, was man wo gefunden hat. Und wenn man das natürlich nicht zur Kenntnis bekommt, ist das etwas schwierig, denn möglicherweise haben Sie ein außergewöhnlich interessantes Exponat gefunden und wo wir vielleicht schon sehr lange nachsuchen. Und von daher wäre es natürlich ganz toll, wenn wir solche Exponate dann einfach auch zumindest zur Einsichtnahme mal bekommen. Genauso wie Exponate, die jetzt nicht unbedingt historisch so lang zurück, wie beispielsweise ein Steinbeil sein müssen, sondern auch Fotos.
Ja, zum Beispiel nicht nur Fotos. Sachen. Oder ich habe, also ich finde auch laufend Scherben, wenn ich mal zufällig im Garten so ein bisschen rumwusele. Das sind aber wirklich nur Bruchstücke. Da gehe ich davon aus, dass das gar nicht so im ganzen Meer vorhanden war, sondern so wie ich gehört habe, es gab ja auch so einige Stellen, wo damals in der Zeit die Krüge, die zerbrochen wurden und so, die wurden an so einer Stelle gelagert. Das wäre also auch eher möglich. An diesen kleinen Sachen, glaube ich, sind sie nicht so sehr interessiert. Ich glaube, davon gibt es ja wohl schon massenweise.
Es kommt immer darauf an, es gibt viele Fehlbrände. Es gibt also oftmals, gerade bei der Produktion von Keramik, gab es halt immer große Fehlbrandreste, die dann eben in solchen Gruben entsorgt worden sind, weil man so mit Wiederverwertung nichts damit anfangen konnte seinerzeit. Das ist natürlich die Frage, wie weit sowas interessant sein könnte. Wahrscheinlich aber nicht, weil es ja nie in Umlauf gekommen ist. Diese Fehlbrände sind ja mehr oder weniger mit der Produktion schon wieder entsorgt worden. Aber ich würde da gar keinen Einschnitt machen, zu sagen, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Ich sage da nur, zeigen.
Einfach mal zeigen.
Genau, also nicht damit hinterm Berg halten. Ruhig diese Information auch Interessierten weitergeben, und das ist das, was ich beispielsweise eben mit den Bildern kurz ansprach. Also wir sind natürlich vom Verein auch sehr an historischen Aufnahmen interessiert. Und man sagt sich immer, ja gut, wie habe ich in meinem Fotoalbum, was kann ich da für historische Aufnahmen haben? Das ist manchmal ganz erstaunlich, weil wir hatten jetzt so einige Exemplare bekommen von interessierten Waberberger Bürgern, die uns das vorgelegt hatten, so aus den 30er und 40er Jahren. Das war so wirklich packend. Und sei es auch nur zu sehen, wie war die Kleidung zu der Zeit, wie war das Umfeld, historische Kinderwagen aus der Zeit, auch das, also das 20. Jahrhundert, das ist ja Historie heutzutage, sehr interessant, um auch zu sehen, wie haben die Menschen gelebt. Ja. Wie haben die Menschen in Waberberg gelebt? Und das ist für uns mindestens genauso interessant wie die Zeiten der Steinzeit oder aber auch der Franken oder auch der Römer.
Ich sehe schon die ganze Zeit, der Herr Wirtz, der hebt den Finger hoch, der möchte unbedingt noch etwas dazu sagen. Nein,
gerade dazu möchte ich noch was sagen. Wir haben einen Aufruf gestartet an die Waberberger Bürger, die noch ältere Sachen in ihren Archiven oder in ihren Schubladen liegen haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Sachen alle zu dem Verein bringt oder versucht, sie da dem Verein zu bringen, weil diese Sachen gehen sonst verloren. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das Alte auch in den Familien einmal kennenlernt und das zu unserem Verein bringt.
Heute Abend geht's im Studio Merten um den Förderkreis Historisches Waberberg, und dazu sind im Studio Engelbert Wirtz, Jons Tück und Heribert Kessler. Wir haben schon eben vieles von Ihnen erfahren, aber als wir eben über die Fundstücke sprachen und was so gefunden worden ist, dann fiel mir doch eben auch ein, mal Sie, Herrn Tück, zu fragen: Macht es eigentlich einen Unterschied für, sagen wir mal, die Rechte oder für, ich weiß nicht, wie das sich verhält, ob man etwas auf dem eigenen Grundstück findet oder irgendwo am Straßenrand oder auf einem fremden Acker? Muss man da andere Dinge beachten oder kann man das dann auch behalten oder eben dann, wie eben schon gesagt worden ist, dann am besten natürlich auch bekannt geben, was man gefunden hat?
Also ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Und wenn man der Auffassung ist, dass das sich lohnt, irgendwo auch registrieren zu lassen, damit man weiß, was es überhaupt ist, weiß ich, dass also zum Beispiel das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege und auch das Rheinische Landesmuseum Hilfe anbietet, einem zu erklären, was es ist, was es für ein Typ ist, der Keramik. Die haben zum Beispiel jeden Mittwoch zwischen 2 und 4, können da normale Bürger mit Funden, die sie irgendwo aufgelesen haben, hingehen und fragen, was ist das, aus welcher Zeit kommt das, lohnt sich das? Da sind sie also inzwischen sehr offen, das war vielleicht früher mal anders, und hatten die Leute Angst, den Leuten mal zu zeigen, und hatten vielleicht die Befürchtung, dass dann gleich in den ohnehin überfüllten Archiven und Depots des Landesmuseums landet.
Ja, vor gar nicht allzu langer Zeit ist ja in Waberberg ordentlich gebuddelt worden. Da ist ja auch einiges ausgegraben worden. Also ganz offiziell. Was hat man denn da unter anderem finden können? Da ist doch vor kurzem auch in Ihrem Verein ein Vortrag gewesen. Können Sie da mal kurz drüber berichten, um was es da ging?
Ja, es gab also 2006 gab es eine umfangreiche Grabung am unteren Franz-von-Kempis-Weg. diese Gegend ist seit langem bekannt als seit der Römerzeit als Stelle, wo römische Villen standen. Aber aufgrund von einzelnen Beobachtungen von Hobbyarchäologen, die dort über vor mehreren Jahren Scherben im Acker gefunden haben, und diese Meldung ist nach Bonn gegangen. Daraufhin hat das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege 2006 also eine systematische Grabung dort gemacht. Also kein Zufallsfund wie sonst bei der Ausschachtung von einem Gebäude. Und da sind also sehr interessante Dinge zustande gekommen. Man hat also ein früh merowingisches Kindergrab gefunden, also aus dem 5. 6. Jahrhundert, mit Grabgefäßen. Und das war insofern interessant, als man mit dieser Ausgrabung feststellen konnte, dass es also hier in diesem Bereich eine durchgehende Besiedlung von römisch, spätrömisch bis merowingischer Zeiten gab. Es wurden dann auch Pfosten von Häusern gefunden, beziehungsweise die Abdrücke im Boden, woraus man dann sehen konnte, dass da Pfosten standen. Und diese Ausgrabung wurde im 2007 dann nochmal im weiteren unteren Teil dieser unbebauten Wiese fortgesetzt, wo aber dann nur noch Reste von älteren Fahrrädern gefunden wurden.
Genau, danach wollte ich nämlich fragen, ist das nur ein Gerücht oder stimmt das wirklich? Also es geht ja rum, dass sei da ein prähistorisches Fahrrad gefunden worden, ganz offiziell.
Ja, das hört dann zu den...
Wie sieht es denn aus, Herr Kessler?
Also das prähistorische Fahrrad ist gefunden worden, wobei man sich nicht so ganz sicher war, nur weil da jetzt ein Name aus der griechischen Mythologie drauf stand, also Herkules, glaube ich, war es. Aber ich denke, das wird eher eine Fehlinformation gewesen sein. Wir gehen eher davon aus, dass es wahrscheinlich doch nicht ganz so alt ist, wie man es erst gehofft hatte.
Ja, aber wir haben eben gehört von diesem Kindergrab. In Weiberberg gibt es ja wohl noch mehr Skelette, die eigentlich unter der Erde liegen. Ich denke jetzt nicht an den Friedhof, sondern ich denke an ein ganz bestimmtes Haus da in Weiberberg, in dessen Keller wohl noch irgendwo ein Skelett aus Urzeiten liegen muss, beziehungsweise einzementiert wurde. Aus welchen Gründen auch immer. Ist das ein Gerücht oder stimmt das?
Nein, es gab also hier in Weiberberg mehrere Friedhöfe, nicht nur den wir heute noch kennen an der Kirche. Das lag schlichtweg daran, dass Weiberberg früher aus zwei Teilen bestand. Einem Richtung Brühl, dem sogenannten Unterdorf. Da sprechen die Einheimischen auch heute auch noch von. Die sprechen vom Unterdorf und Oberdorf. Das hat also nichts mit der Höhenlage zu tun, sondern das Unterdorf ist also der Bereich Richtung Rheindorfer Burg und das Oberdorf der Richtung Merten. Und zwischen diesen beiden Teilen, ursprünglich mal selbstständigen Gemeinden, kann man fast sagen, gab es auch einen Kirchhof zum Beispiel, da wo heute die Raiffeisenbank steht. Und da sind also auch dann Gräber gefunden worden. Und so ist wahrscheinlich auch diese Geschichte, die also unter dem Grundstück von Antoni, wo dann gegraben wurde, auch ein Teil eines ehemaligen Friedhofs des Unterdorfs gewesen.
Es gibt aber in Weiberberg auch Knochenfunde, was heißt Knochenfunde? Ich weiß das noch von Kinderzeit her. Da wurden Knochen gefunden beim Ausschachten zum Hausbau. Da hieß das aber immer, schnell weg, bloß zumachen, sonst könnte uns noch das Denkmalschutzamt hier auf die Pelz. Sind denn noch in anderen Gegenden, also das war jetzt praktisch schon ziemlich weit auf der Höhe, kann ich mich erinnern, dass da Knochen gefunden wurde. Sind da irgendwelche Funde bekannt geworden?
Also ich kenne nur diese Funde, die eben in den ehemaligen Friedhöfen zwischen den beiden
jetzigen
Zentrum des Dorfes, da gab es halt einen Friedhof, aber es gab mehrere Friedhöfe, wie ich mal aus der Literatur wissen, wo die jetzt woanders noch genau waren, weiß ich nicht. Aber diese Sorge, wenn man was findet beim Ausschachten, da nicht groß das zu melden, ist natürlich auch irgendwo eine Sorge, dass dadurch Bauten verzögert werden.
Ja, ich glaube, heute denken die Menschen auch schon ein bisschen anders darüber. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste und das war praktisch auch zu meiner Schulzeit, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Also, ist schon zig Jahre her. Ich denke, die Leute, die melden sich heute doch schon eher, wenn irgendwas gefunden wird. Alleine schon durch die Existenz jetzt, durch diesen Förderkreis. Das hat sich ja rundgesprochen und man spricht das so untereinander, selbst wenn man nicht Mitglied ist. Das ist also unheimlich interessant.
Vielleicht kann ich noch was dazu beitragen zu den Knochenfunden. Ich kann mich noch entsinnen, wie der Römerkanal an der Hauptstraße ausgebuddelt wurde. Da hat man eine sofort neben dem Römerkanal hat man eine Leiche gefunden, also Knochenreste, die hat unser Rektor, damaliger Rektor Tück, hat die da gegenüber...
Also mein Vater, ja.
Ja, also Rektor Tück. Da gegenüber uns allen freigelegt mit Händen, Fingern und so weiter. Ne? Also da ist ein Skelett gefunden worden, in Mitte des Dorfes, von wo der Römerkanal ausgeschachtet wurde.
Eben haben wir darüber gesprochen, was in der Vergangenheit schon passiert ist, also was Ihr Verein alles schon auf die Beine gestellt hat. Was ist denn für die Zukunft geplant?
Gut, wir wollen natürlich genau wie auch in 2007 wieder einen Heimatkalender herausbringen. Also wir waren zwar fest davon überzeugt, dass ein Heimatkalender eine große Resonanz finden wird, waren aber mächtig überrascht über die große Resonanz, die dieser Kalender dann doch wirklich nach sich brachte. Und wir sehen in 2009 dann natürlich auch wieder einen solchen aufzulegen. Wir wissen noch nicht genau, was er für ein Thema haben wird.
Es wurde aber doch angesprochen, kann ich mich erinnern, dass Straßen.
Das ist eine der Möglichkeiten. Ja, wichtig ist natürlich, wir müssen für einen solchen Kalender, wenn wir ihn thematisch gliedern, auch das entsprechende Material dafür haben. Und wir wollen natürlich, wenn es ein Straßenkalender wird, ihn auch mit so gutem Material bestücken, dass es für einen ganzen Kalender reicht. Deshalb sind wir noch nicht so fixiert, dass wir sagen können, es wird auf jeden Fall ein Straßenkalender. Es ist eigentlich unser Hauptwunsch, dass es das für 2009 wird. Aber wir schauen mal, wenn das Material letztlich, was wir sichten, dazu führt, dass wir uns zu einem anderen Thema dann durchringen, dann sollte das, denke ich, kein Hemmnis sein. Aber es wäre natürlich schön, wenn es ein Straßenkalender würde. Ja, als nächstes haben wir natürlich eines der ganz großen Ziele für 2008 und Planungen, ein Kulturfahrt, den wir in Walberberg auf jeden Fall aufmachen möchten, wo die ganzen Sehenswürdigkeiten in chronologischer Reihenfolge soweit möglich dann auch per Pedis erlebbar sind. Und dafür gibt es dann mehrere Ideen, was wir machen können. Ganz gern hätten wir es, oder es wäre uns eigentlich am liebsten, wenn wir das in der großen Lösung zusammen mit der Stadt Bornheim machen können, dass es eben nicht nur ein Eigenwerk Walberberg wird, sondern dass wir das vielleicht in Anlehnung mit der ganzen Stadt, mit den ganzen einzelnen Ortschaften dann klären können.
Wie sieht es denn eigentlich aus, Herr Wirz? Es war schon mal die Rede davon, im Hexenturm ein Heimatmuseum einzurichten, um die vielen Fundstücke dort ja auch anderen besser zeigen zu können oder öffentlich zu machen. Gibt es da schon irgendwelche Vorstellungen?
Also ist folgendermaßen, wir sind mit dem Amt für Denkmalpflege sind wir in Verbindung, Rheinisches Amt für Denkmalpflege, und haben mal die ersten Schritte gewagt, mit denen zu überlegen, was kann man da machen im Hexenturm. Wir haben jetzt die Böden eingezogen bekommen. Wie es aussieht, werden da einige Schwierigkeiten auf uns zukommen. Nicht nur vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege, sondern auch, weil einfach die Räumlichkeiten zu klein sind für eine größere Ausstellung. Ich denke, in dem Hexenturm Vorlesungen und so weiter mit der Schule, ein wunderbares Räume sind dafür da, aber mit dem Museum, das sind noch Diskussions, ist das noch würdig, und wir müssen im Vorstand noch einmal überlegen, ob wir das jetzt direkt vorantreiben, sondern es sind Überlegungen da, die der Amt für Denkmalpflege, die müssen uns zuerst einmal sagen, was wir für Möglichkeiten in diesem Turm haben. Sie wissen, der Denkmalschutz, der hat immer Vorrang, und man muss dann einmal sehen, was wir da machen können. Und danach werden wir dann auch vorgehen.
Was gibt es sonst noch für Ziele, Pläne vom Förderkreis Historisches Walberberg?
Für dieses Jahr schon mal angedacht, einen weiteren Vortrag über wichtige örtliche Geschichten durchzuführen. Und nach dem traurigen Ereignis, dass die Dominikaner bereits nach 80 Jahren Walberberg wieder verlassen haben, haben wir gedacht, wir machen mal einen Blick zurück in frühere Jahrhunderte. Walberberg war ja über fast 300 Jahre zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert bereits ein großer, berühmter Klosterort, da wo heute die Pfarrkirche steht. Die Zisterzienserinnen haben also von 1197 bis 1447, also 250 Jahre lang hier, ein im Rheinland sehr bekanntes, berühmtes Zisterzienserinnenkloster gehabt, was direkt dem Gründungskloster in Frankreich, also dem Kloster von Citeaux, unterstand. Und wir wollen also einen Vortragsabend machen, um diese bedeutende geschichtliche Zeit, die ziemlich vergessen ist, wieder den Bürgern hier von Walberberg ins Bewusstsein zu rufen. Man kann das sehr, sehr praktisch an den vielen Straßennamen, die sich mit dieser Zeit, heute betreffen. Zisterzienserweg, Cäsariusweg, der berühmte Abt von Eisterbach, der hier mit den Nonnen sehr guten Kontakt hatte, oder der berühmteste Walberberger Heinrich von Berge, den meistens die Leute nur kennen von der umgetauften Straße, von der Bahnhofstraße zur Straße, zum
Heinrich von Berge,
der Walberberger war, der berühmteste Walberberger eigentlich, der dann Abt in Eisterbach war. Also diese Geschichte wollen wir in diesem Jahr als Vortragsabend in die Wege leiten.
Für die letzte Minute, die uns noch bleibt in dieser Sendestunde, vielleicht noch von jedem von Ihnen ein Satz. Wie geht es weiter? Was ist Ihnen am wichtigsten? Was liegt Ihnen am Herzen, was noch die Bürger erfahren sollten oder die Bürger im Vorgebirge oder die Walberberger?
Ich denke, wir haben in der Gründung des Historischen Vereins, mit der Gründung des Historischen Vereins haben wir einen tollen Zug in Walberberg gemacht, weil wir Leute da drin haben im Vorstand, die hervorragend mitarbeiten. Darum auch das Ergebnis so toll. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir mit solchen Ergebnissen weiter in den kommenden Jahren sie beehren können.
Also ich sehe nach wie vor das wichtigste Ziel unseres Förderkreises, die reiche Geschichte und die reich dokumentierte Geschichte, in Büchern dokumentierte, den Leuten lebendig präsent zu machen.
Herr Kessler.
Ja, das sehe ich also genauso, und insbesondere würde mich sehr freuen, wenn halt auch die Walberberger ihre Schätze letztlich, die sie bei sich zu Hause unter Verschluss halten, auch zu Recht unter Verschluss halten, uns einfach zur Verfügung stellen würden, damit wir dort Einsicht nehmen können. Es wird niemand etwas weggenommen, sondern wir würden nur gerne schauen, was gibt es alles, was können wir daraus an zusätzlichen Informationen für Walberberg und für die Bürger ziehen. Und das wäre mein größter Wunsch, wenn wir da starke Unterstützung erfahren.
Und da es sich ja da um einen Verein handelt, denke ich, ein Verein lebt auch von den Mitgliedern. Wie sieht es denn da aus?
Das tut er mit Sicherheit. Also wir hatten jetzt am Montag unsere letzte Vorstandssitzung, und da sind es zwischenzeitlich 88 Mitglieder. Und wenn ich bedenke, dass wir gerade mal gut ein halbes Jahr alt sind, ist dieser Mitgliederstand schon sehr erfreulich. Aber man kann da sagen, also wenn ich jetzt unseren Kassenwart zitieren dürfte, es dürfen gerne noch ein paar mehr werden. Von daher wäre natürlich unser Fernziel, dass wir es mehr oder weniger, dass er jeden Walberberger als Mitglied im Verein hätte.
Die Kontaktadresse zu dem Förderverein, die liegt hier vor bei uns im Studio Merten. Wenn Sie Interesse haben, können Sie das hier abfragen. Die Zeit läuft mir weg. Ich darf mich bedanken. Heute Abend haben wir im Studio Merten den Förderkreis Historisches Walberberg vorgestellt. Und im Studio waren Engelbert Wirz, Jörn Stück und Herbert Kessler, die alle aktiv in diesem Verein tätig sind. Und ich danke Ihnen für die sehr informativen Gespräche.
Vielen Dank.